Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das war, ich würde sagen, vielleicht das wichtigste Spiel, das ich bei Bayern München je erlebt habe.
Folge 172, Karl-Heinz Rummenigge hatte es nicht kleiner. Und der hat ja auch viele Spiele bei den Bayern erlebt. Wir sitzen heute bei Nachholspielen nicht in der üblichen Dreierkonstellation. Wir haben den Freund des Hauses zu Gast. Vielleicht Mr. Nachholspiel persönlich. Uli Köhler ist da.
Soweit ist es noch nicht, aber ich bin immer sehr gerne bei euch und freue mich natürlich.
Schön, dass du da bist, Uli. Hallo.
Ja, wir haben letzte Woche die Gruppenkonstellation besprochen. Wir haben die Gruppenphase besprochen. Wir haben die K.O.-Phase besprochen aus Dortmunder als auch aus Bayern-Sicht. Ich habe euch beide da sehr gelobt, weil ihr habt mich als Werder-Fan auch so ein bisschen mit eingebunden heute. Stellt sich, glaube ich, eher die Frage, inwieweit uns Uli mit einbindet, weil du hast natürlich diese Champions-League-Saison wie kein anderer sehr, sehr nah an beiden Vereinen erlebt, warst auch vor Ort in Wembley und ich bin sehr gespannt, Mario, ist eigentlich heute deine Folge, die du vorbereitet hast, wie wir dieses Spektakel, was es ja für Gesamtfußball-Deutschland auch gewesen ist, heute aufbereiten, ohne dass wir irgendein Detail und vor allem ganz wichtig für mich, keine Anekdote von der großen Party danach heute aussparen.
Werden wir hinkriegen. Ich dachte ja schon, dass in Madrid war der Wahnsinn, aber der wahre Wahnsinn war dann in London.
Ja, das war eins nach dem anderen, sagen wir es mal so. Es gibt viele verschiedene Stufen des Wahnsinns. Wir werden sie heute alle nacheinander durchgehen. Wir reden natürlich über den 25. Mai 2013. Es ist bis auf ein paar Tage exakt 10 Jahre her, auch schon wieder brutal. Es ist das erste und natürlich bis heute auch einzige deutsche Duell in einem Champions-League-Finale. Also Karl Rummenigge hat gesagt, es war vielleicht das wichtigste Spiel, das er für die Bayern erlebt hat. Man kann ihm nicht unbedingt widersprechen. Uli, du hast wahrscheinlich alle Spiele gesehen. Das FC Bayern insgesamt?
Natürlich, 32 ist das erste.
Also, da kann man schon sagen, man kann schon im Regal ziemlich weit oben ansetzen, oder? Bei der Bedeutung des Spiels.
Das war die Wahnsinnsbedeutung, das war auch dieser Kampf gegen Jürgen Klopp und Dortmund hatte unglaublich gute Mannschaft, darf man ja nicht vergessen. Und die Bayern kamen dahin und hatten ja gerade dieses Finale daheim, Trauma noch hinter sich und jetzt musste es sein und muss und es war schon, die ganze Woche vorher war schon vollkommen irrsinnig hier in München, man hat diese Spannung gespürt, jeder, aber auch wirklich jeder hat nur gesagt, fahrst du an nach Wembley?
Die halbe Stadt war in London wahrscheinlich an diesem Wochenende.
Die halbe Besetzung dieses Tisches war auf jeden Fall in London.
Das ist korrekt.
Ihr beide wart ja beide im Stadion.
Genau. Wir haben uns auch da gesehen. Ich hatte zwar keine Presseplätze während des Spiels, aber wir haben uns natürlich drumherum auch gesehen, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Erstmal müssen wir sagen, für manche vielleicht komisch, dass das Finale in Wembley stattgefunden hat, weil 2011 war das Champions League Finale auch schon in Wembley, also im Abstand von nur 2 Jahren. 2 Finals dort. Das liegt daran, dass die FA, also der englische Fußballverband, 150 Jahre alt wurde und deswegen hat die UEFA gesagt, ihr kriegt 2013 das Finale auch.
Genau, 150 Jahre keinen Titel, dann wollten sie zumindest irgendwie mal,
ja, aber jetzt mal was Stadion gewinnen.
Aber ein schönes Stadion, das so viel gekostet, ja, hat, dann wahrscheinlich wie 6-mal die Allianz Arena.
Und dann
oder
zwei
so
deutsche Mannschaften.
Und dann ausgerechnet 2 deutsche,
ja,
Mannschaften.
Genau.
Und die Ausgangslage vom Endspiel, Uli hat es gerade schon grob gesagt, die ist natürlich echt extrem und auch nochmal wichtig, dass wir uns das kurz vor Augen führen. Dortmund war 2012, also wir schauen jetzt aufs Jahr davor, Meister vor den Bayern, hat im Pokalfinale 5-2 gegen die Bayern gewonnen. Es gibt zu diesem Zeitpunkt eine Riesenrivalität. Die Bayern haben das Champions-League-Finale gegen Chelsea, das Drama der Horm natürlich verloren. Bei uns Folge 134. Kann sich anhören, wer will. Wir reden darüber jetzt heute nicht in aller Ausführlichkeit. Aber die Bayern haben eben 2010 das Champions-League-Finale gegen Inter ja auch schon verloren gehabt. Also das war das dritte Endspiel in 4 Jahren Champions League. Und ausgerechnet jetzt geht es gegen den BVB und Jürgen Klopp, wie Uli gerade gesagt hat. Wir hören jetzt nochmal ganz kurz Kalle Rummenigge, der darüber spricht, wie denn das Verhältnis zum BVB zu dieser Zeit war. Ich sage mal mittelgut.
Ja, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt 2013, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, kein gutes Verhältnis zu Borussia Dortmund, muss man sagen. Das war erstmal die Grundvoraussetzung und uns war allen klar, man darf nicht vergessen, wir waren zwar jetzt deutscher Meister, wir waren noch nicht Pokalsieger, weil das Pokalspiel war erst eine Woche nach Wembley. Da haben wir doch gar nicht so ans Triple gedacht. Aber man darf nicht vergessen, wir hatten ein Jahr vorher zwei böse Niederlagen gegen Borussia Dortmund in der Meisterschaft, sodass Dortmund wieder Meister wurde. Und die größte Ohrfeige, die haben wir sicherlich im DFB-Pokal damals gekriegt mit dem 5-2, mit der 5-2-Niederlage. Ich glaube, 3 Tore Robert Lewandowski. Da sind wir dann schön nach Hause geschickt worden und das hatten wir im Hinterkopf. Dieses Spiel war ein Spiel, das für den ganzen Club, also nicht nur die Mannschaft, der Trainer haben diesen Druck gespürt, sondern im ganzen Club war die einhellige Meinung, du darfst jedes Spiel verlieren, dieses Spiel darfst du nicht verlieren.
Was wäre denn da los gewesen, wenn sie das auch noch verloren hätten? Ja. Also jetzt im Nachhinein kann man
hätten alle Trainer entlassen.
Ja. Da hätten sie womöglich Guardiola geholt.
Direkt. Aber überleg mal, dann das dritte Mal und dann würdest du gegen die dritte unterschiedliche Mannschaft und dann auch noch gegen, ich will nicht sagen die Verhassten, aber zumindest die nicht gerne gemochten Dortmunder wieder verlieren.
Ja, und es war das nominell schwerste Spiel, bei allem Verlaub und Respekt. Also Inter Mailand war damals nicht auf der Höhe, 2010, da haben sie auch verloren.
Aber weil Van Beuten auch nicht, deswegen haben sie verloren. Ja, aber
Van Beuten und Martin de Michelis waren so blind in diesem Spiel. Und dann auch er gegen Chelsea, die überhaupt keine Chance hatten, auch verloren. Also das hat sich alles aufgebauscht und dann kam aber die allerbeste Mannschaft der Zeit.
Wir haben in der Folge vergangene Woche drüber gesprochen, wie der Weg ins Finale war. Die Bayern gegen Barcelona im Halbfinale, 4-0 und 3-0, also mal locker 7-0 gegen Barca gewonnen. Aber Dortmund hat natürlich Real rausgeworfen, was auch schon ein gewisses Statement war. Deswegen hatte ich das Gefühl damals, Uli, du weißt es viel besser, weil du näher dran warst, dass der gesamte Verein FC Bayern München so nervös war wie nie zuvor. Wahrscheinlich, außer halt sagen wir mal, ein Jahr davor, weil das Finale in München war. Aber so insgesamt von der Ausgangslage, weil eben das davor schief ging, jetzt musste es klappen. Also es gab gar keine andere Wahl mehr.
Es war schlimmer, ja. Es war schlimmer wie das Finale daheim, wo Uli Hoeneß ja Jahre zuvor gesagt hat, das dürfen wir nicht verlieren. Aber haben es dann doch verloren. Nee, also das war, also die Spannung ging schon vorher nicht mehr.
War es auch schlimmer, weil es eine deutsche Mannschaft war, ein deutscher Gegner? Weil
ja, natürlich Jürgen Klopp.
Dieser deutsche Gegner. Ja. Ne?
Dieser also deutsche Watzke Gegner, so. Also da waren Watzke und Rummenigge noch keine Freunde. Und Jürgen Klopp war sowieso kein Freund, weil der ja vorher schon Meister wurde. Und der hat ja auch eine ganz große Fresse gehabt, auch damals. Ja, zu Recht natürlich, weil die haben begeisternden Fußball gespielt. Ich kann mich an Bayern-Fans erinnern, kann man schon sagen. Ja, so sollte unsere Mannschaft auch mal Fußball spielen. Das war ja damals nicht dieser Jürgen Klopp-Fußball, das war ja eine Revolution.
Von den Bayern war wirklich jeder nervös vor dem Spiel, also der Vorstand, wahrscheinlich der Trainer, jeder einzelne Mitarbeiter, aber aus Bayerns Sicht dummerweise auch die Spieler.
So aufzulaufen, das ist mir nur einmal passiert in meiner Karriere, mit so einem Druck aufzulaufen und das war eben 2013 beim Finale gegen eine andere deutsche Mannschaft. Wir waren immer so nah dran in der Vergangenheit, haben schon 2 Finals verloren. Es hieß schon so ein bisschen, ja, kann die Generation Schweinsteiger, Lahm, Ribéry, Robben, können die überhaupt solche Titel gewinnen?
Jeder war so, was auch jetzt passiert heute, aber heute gibt es nur einen Gewinner, weil es kann nicht sein, dass nach 3 Finales, dass du noch ohne Titel bist. Also diese dritte Finale, die müssten wir unbedingt gewinnen.
Druck auf den Kessel.
Muss, muss, muss. Man hört kein anderes Wort häufiger als muss.
Ja, und wenn das vor allem ein Philipp Lahm sagt, ne? Also es gibt dieses ganz tolle Bild, wie ja Philipp Lahm irgendwie gefühlt als 21-Jähriger bei der WM 2006 in die Münchner Allianz Arena einläuft. Im Hintergrund läuft irgendwie die Melodie der WM und er steht da pfeifend in den Katakomben und du denkst, ey, du spielst gleich dein erstes WM-Spiel, hast du gar keinen Druck? Und jetzt merkt man in dem Moment doch auch, ein Philipp Lahm kann Druck haben in so einem Moment.
Wir gehen so langsam in Richtung Spiel, aber bevor wir wirklich reingehen, müssen wir noch über das Lieblingsthema von Olli und Hans sprechen. Das sind die Ritterrüstungen von Paul Breitner.
Ja, das große Highlight, ja. Also,
wir fangen jetzt gleich an mit dem Spiel, aber da müssen wir noch einmal drüber reden.
Was ist den Veranstaltern da in den Sinn gekommen? Was war der Aufhänger?
Was ist überhaupt Paul in den Sinn gekommen, das anzuziehen? Also bitte dich.
Ich meine, Lars Ricken galt immer noch, als Lars Ricken so ganz ein junger Spieler war, galt er immer so als Revoluzer und er hat Metal gehört und er war immer dagegen. Und
Und dann steht er da mit Paul Breitner in Ritterrüstung und macht sich für die UEFA zum Hampelmann. Hast du mal, Uli, mit Paul Breitner irgendwann mal darüber gesprochen? Oder hat er das aus seiner Biografie getilgt?
Also ich weiß nicht, da Paul irgendwie habe ich darüber nicht mehr gesprochen. Leider.
Weil das ist ja, ich weiß noch, es gab hinterher, ich weiß gar nicht, wer von beiden das gesagt hat. Einer von beiden, muss ich nochmal rausfinden, Mario. Einer von beiden hat hinterher gesagt, er wollte das auf keinen Fall tragen. Und dann ist er in die Kabine gegangen, wo er sich hätte umziehen müssen. Und da stand der andere schon in der Rüstung. Und dann ist es, na okay, wenn der das jetzt macht, mache ich das auch. Ich weiß leider nicht mehr, wie rum es war.
Weiß ich leider auch nicht.
Aber es ist beides.
Aber es hatte
so
sowas von
Lars Ricken dominiert Paul Breitner. Ja.
Ich glaube nicht, ne?
Mir war bis dahin noch gar nicht mehr so bewusst, dass du vor einem Finale so eine Show noch hast.
Oh, das braucht doch auch kein Mensch.
Hatte sowas von Eurovision Song Contest.
Ja,
und null Punkte für Deutschland.
Schaut doch, sogar die Engländer können sowas und bei uns wird Helene Fischer ausgepfiffen. Also bitte euch, ja.
Uli, wann bist du vor der Partie nach London gereist? Wie lange vorher warst du da?
Ich bin zwei Tage vorher war hingereist, weil ich schon die Bahn in Empfang genommen habe dort und sind sie wie immer in ihrem großen Hotel da abgestiegen, wo sie eigentlich immer wohnen und dann bin ich auch am nächsten Tag, also am Matchday, bin ich glaube ich um 11 Uhr schon ins Wembley Stadion und musste reportieren und zwar für die Deutschen, also für Sky Deutschland und auch für die Sky Engländer aus der deutschen Sicht. Und was mir aufgefallen ist und was natürlich unsere Freunde in England mit ihrem typischen britischen Humor gut aufgenommen haben, es fuhr ab 11 Uhr früh bis 15 Uhr Nachmittag fuhren 10 Rasenmäher, so Aufsitzrasenmäher, über das Wembley Stadion. Ja. Ich habe mir gedacht, so viel Rasen kannst du gar nicht mähen. Also die fuhren echt 4 Stunden und schön immer in Formation. Ja. Und ich habe dann zu dem englischen Moderator gesagt, is there a world championship in lawn mowing before the game? Ja, also haben die eine Rasenmäher-Weltmeisterschaft bevorher. Und dann hat sich der tot gelacht und bei der nächsten Schalte, eine halbe Stunde später, haben sie mir dann eine Slow-Mo von dem Rasenmäher gezeigt und haben gesagt, da musst du genau hinschauen, da, so wird Rasen gemäht. Ja, also es war ein großes Ding. Also irgendwann war dann die Weltmeisterschaft im Rasenmähen auch vorbei und die Bayern sind aufgelaufen.
Ja. Während des Spiels Pressetribüne, oder?
Nein, ich war komischerweise, hatten wir einen Standplatz, wo wir live berichten konnten. Es war hinterm Tor.
An der Anzeigetafel.
Hinterm Tor an der Anzeigetafel, was sich als sehr gut herausgestellt war, ja. Weil da war die Action.
Wie war so insgesamt die Journalie aufgestellt? Hast du viele neue Kollegen aus Deutschland an diesem Tag kennengelernt? Also war mehr los als sonst?
Ich war Oliver Kahn, ich hatte den Tunnelblick. Ich habe keine Ahnung, das war ja auch, für uns alle war das natürlich, das war schon ein Highlight. Also da musstest du auch gut vorbereitet da sein und nicht nur irgendwie Rhabarber erzählen. Aber da waren natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Typen, auf die du dich dann verlassen konntest, da kommen wir noch drauf. Es ist so, der Unterschied zu heute, da waren die Außenstürmer genauso gut wie die heute sind, aber sie hießen Ribéry und Robben. Und das war einfach eine andere Nummer in so im Finale.
Bevor du es vorwegnimmst, Olli, wir starten jetzt in die 90 Minuten.
Ein herzliches Willkommen, liebe Fußballfans weltweit, grüß Gott, liebe Fans des FC Bayern München, live aus dem Wembley Stadium, das mit 90.000 Fans restlos ausverkauft ist.
Wer war das, Mario?
Wir begrüßen natürlich auch alle BVB-Fans.
Danke. Ja.
Es ist nur so, es war nicht so leicht, zu jeder einzelnen Szene dieses Spiels überhaupt noch einen Kommentar zu finden, weil ich zu Hause hatte das Spiel nicht in voller Länge mit Kommentar, deswegen habe ich mir das zusammengesucht. Das ist jetzt ein Radiostream, was für uns aber gut ist, weil da die Szenen natürlich viel genauer beschrieben werden, ja, als beim Fernsehen, aber das ist der FCB-Radiostream, deswegen hat der Kommentator nur die Bayern...
Was für ein Zufall,
ja,
oder?
Nur die Bayern-Fans begrüßt, aber egal, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Ein bisschen parteiisch ist der Kommentator teilweise, das muss man
das
schon so sagen.
Das glaube ich, im Laufe
aber
der Folge herausfinden.
Das müsst ihr verzeihen, weil ich habe einfach von anderen Sendern,
wenn du bloß
keine
Menschen kennen würdest,
ja, ich habe ja gesagt, Radio
die
war mir wichtig.
Übertragenden,
ja,
Sender,
ja, ja,
arbeiten.
Ja,
würden,
genau.
Oder?
Nur beim Radio werden die Szenen viel genauer beschrieben, weil das ja für Menschen ist, die das Spiel gerade nicht sehen.
Ja, okay.
Deswegen
aber wo gedacht, wir bei genau beschreiben sind, vielleicht machst du es jetzt eh, aber gab es vor dem Spiel irgendwelche Wackelkandidaten? Das ist ja oft so, dass du dann sagst, kann der spielen oder ist der fit oder was auch immer.
Mario Götze war natürlich der allergrößte Wackelkandidat. Der arme Hund musste auf der Tribüne oder auf der Bank, das war die richtige Tribüne, es war zwar hinter der Bank direkt, aber der war da komplett in schwarz gekleidet, wenn ich mich nicht täusche, weil er nicht spielen konnte.
Von Seiten der Dortmund.
Nein, der ist da habe ich vergangene Woche ja mit Roman Weidenfeller auch drüber gesprochen, der ist gegen Real Madrid im Rückspiel, musste er nach knapp 20 Minuten verletzt runter und wurde nicht rechtzeitig fit für dieses Finale. War natürlich extra, ich sag mal, ärgerlich für alle Dortmund-Fans, inklusive mir, dass wir gedacht haben, ach ja, auf einmal, ey, ausgerechnet gegen deinen neuen Arbeitgeber, kannst du dann nicht nochmal 90 Minuten irgendwie, ich bin ja kein großer Fan, von Fit spritzen lassen oder so, aber ich dachte auch so, Mann, der
Rudi,
beste...
Rudi Völler auch nicht.
Ja, der beste Spieler der Mannschaft und dann saß er da komplett in schwarz gekleidet und saß daneben, keine Ahnung, Moritz Leitner und allen anderen, die im Kader waren, aber nicht spielen durften.
Aber auch die Bayern hatten natürlich Toni Kroos nicht mit dabei.
Stimmt.
Die Doppel-Sechs der Bayern war natürlich trotzdem nicht verkehrt. Es hat Schweinsteiger neben Javi Martinez gespielt, was eigentlich über die gesamte Dauer der Champions-League-Saison unwahrscheinlich wichtig war für die Bayern. Also diese Achse da auf der Doppel-Sechs zu haben, wir können ja einmal kurz die Aufstellungen durchgehen, bevor wir wirklich ins Spiel reingehen, fangen an mit dem BVB, dass man uns nichts vorwerfen kann, wir würden hier zu viel über die Bayern sprechen. Also Weidenfeller im Tor ist logisch, haben wir schon besprochen. Innenverteidigung Hummels und Subotic.
Mhm.
Gut.
Ach ja.
Schmell.
Gut, dass er das bewertet.
Gut. Ja, doch, finde ich ganz gut.
Nein, die waren riesig damals. Ja, auch neben Subotic, der leider dann später ein bisschen abgebaut hat und dann ein bisschen unter Wert, glaube ich mal, bewertet wurde. Ein grandioser Verteidiger und vor allem auch immer schön mit dem Messer zwischen den Zähnen eingelaufen.
Hummels den Spielaufbau und Subotic hat die Drecksarbeit gemacht. Das war sehr gute Arbeitsteilung.
Außenverteidiger Schmelzer und Piszczek.
Mhm.
Auch gut.
Uli, du musst wissen, Hans ist erster Vorsitzender im Marcel Schmelzer Fanclub.
Oh, ich wollte gerade über Schmelle was sagen, ja.
Liegt an den gleichen Frisuren, ja.
Also, muss man einfach sagen, auch eine grandiose Karriere, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, kein Rastelli warst und trotzdem große Karriere hingelegt.
Gilt auch für Piszczek. Es war immer so ein bisschen auch das körperliche Wunder beim BVB. Also, der ist ja...
Ja, der hatte
immer,
ich glaube, der konnte ohne Außenlinie gar nicht laufen oder so.
Genau. Aber der war ja immer auch komplett durchtrainiert und auch Vorzeigeprofi.
Auch, kam übrigens, genau wie Marcel Schmelzer, damals als Stürmer zum BVB.
Von Hertha.
Eigentlich als Außenstürmer. Und Klopp hat in ihm dann den Außenverteidiger gesehen. Das war geil. Also Piszczek auf der rechten Seite mit Błaszczykowski.
Aber Piszczek war so ein Typ, der hatte dann so Tagesform Weltklasse.
Ja, genau.
So gegen in einem Madrid Spiel, und so weiter.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und gegen Augsburg hat es dann nicht gereicht.
Ja.
Beide Mannschaften haben in der gleichen Formation gespielt. Es waren 4-2-3-1. Doppel-6 beim BVB, Bender und Gündogan.
Boah. Ja.
Gut, die guten alten Zeiten, denkt er sich gerade.
Ja, Ilkay war damals, der hat ein super Spiel gemacht.
So ein spielintelligenter Junge, ey. Der hat auch den perfekten Trainer dann gefunden bei Man City. Also.
Ja. Oh. Schauen wir noch in die Offensive. Großkreuz hat von Beginn an gespielt über links, Błaszczykowski über rechts.
Wahnsinn.
In der Zentrale Reus und ganz vorn drin Lewandowski.
Ja, Kevin Großkreuz, Wahnsinn. Weltmeister, Champions League Finalist, unfassbar.
Und ich weiß noch, Błaszczykowski, der hat so eine ganze Hochhauswand in London, war von irgendeinem Sponsor tapeziert und da war Błaszczykowski komplett drauf.
Ja, Volksheld. Also der war in Polen auf jeden Fall eine riesen Nummer, war auch zwischenzeitlich Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. Und das war wirklich gerade die rechte Seite mit Piszczek und Błaszczykowski, das war so ein bisschen das Äquivalent zu Alaba, Ribéry auf der linken Seite. Die haben sich blind verstanden, dieses Hinterlaufen, was auch Alaba und Ribéry so toll gemacht haben, haben die beiden Polen auf der rechten Seite auch
aber
gemacht.
Trotzdem ja auch so Namen, die jetzt, finde ich, nicht sofort klingeln, wenn du über ein Finale sprichst. Ja, aber weil wir ja gerade auch über Piszczek gesprochen haben und diese...
Eingespieltheit.
Genau, Eingespieltheit, aber auch Błaszczykowski war ja auch jemand, der ja auch... finde ich, vergleichbar mit Guerrero heute, ja auch jemand war, der in ganz vielen Bereichen irgendwie auch seine Stärken hat, oder?
Ja, die Dortmunder Mannschaft kam im Gegensatz zur Bayern-Mannschaft natürlich vor allem über das Kollektiv, über die Eingespieltheit. Ja. Du kommst ja jetzt zur Bayern-Startelf,
wir wollen schon krasser. Dem Anlass gerecht werden und sogar die Leute auf der Bank noch kurz erwähnen, weil nämlich Sebastian Kehl sogar beim BVB noch mit auf der Bank war.
Ah, Kapitän.
Nuri Sahin auch auf der Bank ist eingewechselt worden. Julian Schieber haben wir vergangene Woche auch schon besprochen. Moritz Leitner war da wirklich noch dabei. Ja. Oliver Kirch, Felipe Santana natürlich.
Ja, da wird's dann dünner.
Langerak, Ersatztorwart, Klopp-Trainer, schon eine richtig coole Truppe. So, jetzt aber zu den Bayern. Neuer natürlich im Tor, wer sonst? Links hinten David Alaba. Auch echt eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Dante Boateng in der Innenverteidigung. Rechts hinten der Captain Philipp Lahm. Ja, also eine solide Defensive. Dann Martinez und Schweinsteiger. Also für mich die wichtigste Position in diesem Spiel. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir dann zu manchen Szenen kommen.
Vorne also drin. Javi Martinez, Jupp Heynckes hat den über die ganze Saison aufgebaut. Der war ja vorher viel verletzt und genau da, wo es drauf ankam, hat er dann...
Und er wurde für so viel Geld geholt. Und weißt du noch, was da für ein Bohai gemacht wurde, als der kam? Für wie viel? 30 Millionen? 40 Millionen. Und alle haben gedacht, warum denn? Oder viele haben gedacht, warum denn? Aber in der Saison, in den wichtigen Spiel gesehen, Punkten, warum?
Und die wollten den gar nicht verkaufen. Das war eine vollkommen irre Transaktion dann. Ja.
Das ist genau der Punkt. Egal, in welcher Konstellation du an der Säbener Straße den Namen Martinez erwähnst, es wird immer sofort das Finale 2013 angeführt als sein bestes Spiel.
Auf der 10 Thomas Müller, außen Robben und Ribéry.
Wer sonst?
Nummer 9 Mandzukic.
Heißt
also Mario Gomez und Claudio Pizarro, Ersatzstürmer auf der Bank. Shaqiri war auch noch bei den Bayern, Timoschuk sogar. Luis Gustavo, eingewechselt worden später. Daniel van Beuten als Ersatz für Boateng oder Dante, wenn es sein muss. Und Tom Starke. Als Ersatztorwart.
Aber überleg mal, wir reden immer davon, keine Neuner, keine echten Neuner und so weiter, kein Stoßstürmer.
Drei.
Du hast Mandzukic in der Startelf und draußen hast du Gomez und, wer war der Zweite?
Pizarro.
Das ist doch Wahnsinn.
Ja.
Also Mandzukic ja auch wirklich derjenige, wir haben vergangene Woche schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, der ja dann so ein bisschen, finde ich, bei den Bayern durch die Hintertür verabschiedet wurde. Also ich finde irgendwie dadurch, dass der in dem Spiel so wichtig war, also ich fand es irgendwie schade, dass man den so durch die Hintertür, durch die Hundeklappe verabschiedet hat. Und Dortmund wollte ihn zwischenzeitlich ja mal haben, aber Klopp war dagegen. Bei Dortmund gab es immer eine einheitliche Entscheidung. Watzke und Zorc wollten ihn haben, Klopp wollte ihn nicht haben, weil er gesagt hat, charakterlich nicht so einfach. Und deswegen hat Dortmund Mandzukic nicht geholt als Lewandowski-Nachfolger.
Er war aber auch ein schwieriger Typ, muss man sagen. Es war auch ein Grund, warum er dann bei Bayern also still und heimlich, sage ich jetzt mal, verabschiedet
aber
wurde.
Aber auf dem Feld, den wolltest du immer in deiner Mannschaft haben, auf dem Feld.
Jetzt gehen wir richtig rein ins Spiel. Wir hören mal, was in den ersten 20 Minuten los war. Und es ist wirklich viel, aber es sind nur die ersten 20 Minuten.
Oh, und jetzt ein Fehlpass aus kürzester Distanz, aufgepasst, Lewandowski zieht ab und da muss er zum ersten Mal eingreifen, Manuel Neuer. Die erste richtig gefährliche Aktion, Reus auf der rechten Seite, bringt den Ball nach innen und eine super Parade von Manuel Neuer nach diesem Schuss aus 8-9 Metern.
Du hast gemerkt, da waren noch immer einige Spieler, war ein bisschen so, ich weiß nicht, nervös und haben ein paar Fehlpässe gespielt, dass du denkst, oh.
Man muss klar sagen, die ersten 20 Minuten war Dortmund die aktivere, auch wahrscheinlich bessere Mannschaft.
Und wenn man sich nochmal die ersten 20 Minuten anschaut, da hat man das in der ganzen Mannschaft so ein bisschen gemerkt, dass der Druck schon enorm auf unserer Seite war.
Ja, diese ersten 20 Minuten. Ich weiß noch, ich glaube, der einzige von uns vier, der während des Spiels, also bei euch beiden weiß ich das, Mario und Uli. Hans, weißt du noch, wo du warst bei dem Spiel? Ich war in der Redaktion und habe das gesehen. Ich war der einzige Dortmund-Fan, glaube ich, inmitten von lauter Bayern-Fans. Und diese ersten 20 Minuten haben mir so viel Mut gegeben. Kuba, also Blaschikowski mit dieser Riesenchance. Ich dachte echt, okay, cool. Jetzt irgendwie jetzt dagegenhalten.
Zu Recht, die Bayern hatten keine Chance. Die waren, ich habe gedacht, wenn das jetzt noch, wenn es noch 5 Minuten so weitergeht, dann sind die 2-0 hinten. Ja. Das waren Welten.
Ja, die ersten 20 Minuten waren wirklich bockstark.
Es hat echt nicht viel gefehlt. Ich habe es nochmal kurz zusammengeschrieben. Es ist 9. Minute, erster Schuss Blaschikowski drüber. 14. Minute, Schuss aus 25 Metern, zentrale Position Lewandowski. Neuer gerade noch mit einer Hand abgewehrt. Mhm. Über die Latte zur Ecke. 14. Minute, wieder Chance Blaschikowski. Das war die Riesenchance, glaube ich, die du gemeint
kurze
hast.
Kurze Ecke oder so.
Ja, Neuer hat gehalten. 19. Minute, Schuss Reus mit links. Auch so Halbposition. Neuer faustet ihn noch zur Ecke. Und dann 22. Minute, okay, war knapp drüber über den 20, aber trotzdem nochmal Schuss von Bender im Strafraum, halb links. Den hat Neuer dann sicher gehalten. Aber das waren jetzt 5 Chancen in den ersten 22 Minuten.
Ich glaube, ich habe es auch in der Redaktion gesehen. Waren
wir da zusammen in der Redaktion?
Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass so grundsätzlich die Stimmung so war, dass, glaube ich, alle überrascht waren, weil im Vorfeld ist ja, wir haben über die Berichterstattung gesprochen, auch gleichermaßen berichtet worden und man sagte sich eben 50-50 und wie wir jetzt auch, wenn wir die Chancen durchgehen, es kann eben sehr schnell 0-3 stehen. Und ich glaube, dann wäre es ein Finale gewesen, was, glaube ich, dem Rahmen auch irgendwo nicht gerecht geworden wäre. Ne? Ja. Weil, weißt du, einfach die Bayern sind jetzt...
ja, nix 50-50, die haben keine Chance gehabt. Also das war, ja, das war, nein, das, ja, ja. Und zwar, und ich weiß ja, sie sind dann... Sie haben Jupp Heynckes versucht, irgendwie, was machen wir jetzt? Ja,
ja.
Also da war, da ging der Schweini, ein Schweini hin und
haben
noch
Hilfe
ein paar andere.
Zum Trainer geschaut.
Hilfe suchen zum Trainer. Und Jupp Heynckes, das in London sind die diese Trainerbänke ja auch seitlich geschlossen. Das war weil es auch so gegen Regen und so. Und Jupp Heynckes hat gar nicht aufs Spielfeld geschaut. Also die haben dann irgendwie, haben sie sich dann selber geordnet. Da gab es dann irgendwie so eine Absprache mit Philipp Basti, die dann irgendwie gesagt haben, so, jetzt, was machen wir anders? Ich weiß nicht mehr genau, was umgestellt wurde, aber sie haben es dann auf jeden Fall besser hinbekommen.
Ja, es war krass, dieses Tempo auch. Ich glaube, ich habe selten ein Fußballspiel gesehen, wo es um so viel ging, was so schnell war, was so hin und her ging. Das hat man immer mal wieder in einem WM-Gruppenspiel oder sowas, aber wo es um so viel geht wie in einem Finale, das war ja offenes Visier, zumindest vom BVB in dem Moment.
Und wunderbare Raumaufteilung, da haben die Bayern ja nicht mehr gewusst, wohin der Kopf steht. Die haben ja Pirouetten gedreht da hinten drin. Es war echt für Bayern-Fans, war es eine harte Zeit.
Jetzt gehen wir in die 25. Minute. Ich habe jetzt für euch kurz das als Video da. Jeder kann kurz draufschauen, weil vielleicht nicht mehr jeder weiß, was da los war. Dortmund war bis dahin absolut besser und wir wissen ja, dass Franck Ribéry, Uli, du kennst ihn am besten, teilweise ein bisschen arg zur Sache ging. Deswegen schauen wir jetzt mal da drauf. Wer es nicht mehr weiß, es geht um eine Situation zwischen Ribéry und Lewandowski. Ist das rot oder ist es nicht rot für Ribéry? Es gab keine rote Karte, jeder weiß es inzwischen, aber schaut nochmal drauf. Hier, die Szene läuft jetzt gerade, ist am Mittelkreis.
Also Hans' Reaktion zufolge.
Vor allem der Blick.
Also bitte also, dich, der hat, da war eine Fliege, die hat er da weggehauen.
Also es wird ja im Laufe dieses Spiels noch so, Mario, ein, zwei Situationen geben, wo man vielleicht anders hätte entscheiden können. Auch eine gegen Dortmund übrigens, da kommen wir dann später wahrscheinlich auch noch zu. Aber das hier ist für mich also eine rote Karte. Ich habe allerdings auch immer im Kopf gehabt, genau dieses... diese Ribéry-Vorgeschichte, es gab ja schon so ein, zwei wichtige Champions-League-Spiele, wo er sich hat zu etwas verleiten lassen. Das ist halt ein Platzverweis. Klar, Lewandowski verkauft es natürlich auch sehr.
Ja,
aber es war wirklich...
Also ja, ich sage euch, ja, ich bin natürlich jetzt, weil ich in München wohne, vielleicht befangen, aber ich bin grundsätzlich, das könnt ihr mir glauben, egal um welche Mannschaft es geht, Schiedsrichter, und wenn du das siehst, heute, das war 2013 noch schlimmer wie heute, wenn du Premier League anschaust, dann gibt's keine rote Karte. 100 pro nicht. Und ich finde, Schiedsrichter sollten nicht Spiele entscheiden, sondern, wenn's natürlich ganz grob ist, also bei da, ich bin der Meinung, nee.
Ich glaube, also ich finde, das war von, insgesamt finde ich, Mario, ich weiß nicht, ob du sie alle aufdröselst, aber es gibt, in diesem Spiel gibt's drei Situationen, wo man Platzverweis geben kann. Und das war die, wo ich es am wenigsten sehe, ehrlich gesagt.
Also klar, wir haben das jetzt hier natürlich am Tisch gesehen, die ihr uns gerade zuhört.
Also in Deutschland.
Man muss sagen, es war im Mittelkreis und Ribéry nimmt den Arm
Stieler
nach oben.
Stieler hätte rote Karte gegeben.
Bestimmt.
Kein Fan.
Nicht nur für einen. Auf jeden Fall hat Ribéry den Lewandowski mit, also der Arm ging nach oben, er schiebt ihn mit dem Ellbogen weg. Aber eben mit dem Ellbogen, es war kein richtiger Schlag, in dem er ausholt, sondern ich glaube, das Wort wegschieben trifft, weil er berührt ihn schon mit dem Ellbogen
Schwung
im Gesicht, aber schon eben mit Schwung, aber es war jetzt kein reiner Ellbogencheck, wie man ihn aus dem Eishockey kennt, wo er so ausholt. Aber wenn es rot gibt, kann sich echt keiner beklagen, wobei ich gut finde, was du gesagt hast, Uli, dass ein Schiedsrichter in einem Champions-League-Finale nach 25 Minuten nicht das halbe Spiel entscheidet, ist auch ganz okay. Wobei man natürlich als Dortmund-Fan jetzt wahrscheinlich sagt, ist mir scheißegal, ob das nach 25 oder 85
Klar,
passiert,
Logo,
weil
ja.
Rot ist rot.
Aber wie sehr ist diese ganze Phase, wo die Bayern extrem gewackelt haben, im Nachgang von den Spielern, von den Verantwortlichen thematisiert worden? Weil das ist ja dann schon wirklich ein schmaler Grat, wo einfach das komplette Finale relativ früh kippen kann.
Das war... damals so, das war nachher, wenn du dann gewonnen hast, vorbei, da hat keiner mehr drüber geredet. Wenn du später dann mal drüber redest, da hat jeder gesagt, boah, ich hab gedacht, wir kriegen gleich die Hütte voll, war doch klar. Ja, aber nachher hast du das halt überstanden und das ist halt so, wenn du, das ist ja beim BVB, das war eine klare Fehlentscheidung jetzt in Bochum, diese Nummer keinen Elfmeter zu kriegen, aber letztlich musst du es selber machen. Du musst selber die Spiele entscheiden.
Ja. sie hatten da, weil du den BVB gerade ansprichst, trotzdem 21 Torschüsse und es hat nicht gelangt. Und in dem Finale hatten sie auch viele Chancen. Aber jetzt direkt nach dieser Szene, die wir jetzt gerade über Ribéry besprochen haben, haben die Bayern angefangen, das Spiel ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Sie haben angefangen aufzudrehen und jetzt, Olli, steht der nächste Torwart im Fokus.
Ribéry, jetzt wird er angespielt, der Franzose, bringt den Ball nach innen. Mandzukic und Weidenfeller! Mandzukic kommt an den Kopfball und er hätte genau unter die Latte gepasst. Müller, von ihm noch wenig zu sehen. Jetzt steckt er durch auf Robben. Der Ball ist im 16er. Robben mit links, spitzelt er den Ball und kommt nicht an Weidenfeller vorbei. Ganze, wieder der lange Ball. Robben wird gesucht. Robben gegen Hummels. Robben kommt wieder nicht an Weidenfeller vorbei.
Ja, und da hatte ich dann genau das gegenteilige Gefühl von den ersten 20 Minuten. Da dachte ich jetzt, okay, was ist denn jetzt auf einmal los? Warum haben denn die beiden Mannschaften auf einmal die Trikots getauscht? Weil da waren die Dortmunder auf einmal im Hintertreffen, weil sie vielleicht auch so ein bisschen sich nicht ausgepowert, aber überpaced hatten die ersten 20 Minuten oder 25 Minuten und dann kamen auf einmal die Bayern. Und da war ich sehr froh, dass Weidenfeller die Form aus dem Halbfinale mit rübergenommen hat. Er war ja im Rückspiel gegen Real bester Mann auf dem Feld. Haben wir ja vergangene Woche mit ihm auch drüber geredet. Und in der ersten Halbzeit hier, da hat er, da ist er über sich hinausgewachsen. Das war schon gut.
War ein Spiel der Torhüter, aber am Anfang ja auch Manuel Neuer. Zu Recht ist der bis heute der beste Torhüter, wenn er in Topform ist. Da gibt es keinen besseren. Und der Roman hat wirklich ein großes Spiel rausgehauen.
Bisher ein Torhüterspiel, sagt aber auch viel aus über die beiden Abwehrreihen, oder?
Es gab viele Chancen, aber also gerade die letzte, die wir gerade noch gehört haben, da hält er mit dem Gesicht gegen den Schuss von Robben.
Ja.
Da nimmt er ihn, glaube ich, es war gegen Hummels, so ein langer Ball, nimmt er ihn irgendwie runter und mit Glück landet der nochmal auf dem Fuß von Robben, aber dann schießt er oder muss schnell abschließen, aber trifft halt genau das Gesicht von Weidenfeller. Es sieht nach einer super Parade aus, aber ja, er hat alles rausgeholt, was er rausholen konnte, der gute Roman Weidenfeller. Zumindest in Hälfte 1, so ganz aus neutraler Sicht, muss ich jetzt sagen, also einfach nur als Fußballfan, war das eine richtig gute erste Hälfte.
Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Basti und Martinez dann auch im Mittelfeld ein bisschen aggressiver wurden und dann ging es auch nicht mehr so einfach.
Wie war es auf den Rängen? Da auch unentschieden oder war irgendein Fanlager etwas lautstärker, kreativer?
Es war ausgeglichen, wenn ich mich recht erinnere, war wirklich.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich mehr oder weniger genau zwischendrin saß. Ich habe echt gute Plätze bekommen, muss ich mich nochmal bedanken bei den Kollegen von Sky in England, mit denen ich ja in der Zeit wahnsinnig oft unterwegs war bei den Spielen. Die haben mir, also ich war nicht auf der Pressetribüne, sondern sie haben mir wirklich ein Ticket gegeben mit einem Sitzplatz, der ziemlich weit unten war an der Mittellinie. Also es war der perfekte Platz, um das Spiel anständig anzuschauen. Und deswegen weiß ich auch noch, wie gut dieses Niveau war. Mhm. Natürlich war man aufgeregt, als deutscher Fußballfan überhaupt da zu sein, aber es war unglaublich. Also Martinez hatte noch eine Chance, er köpft aufs Netz, das hätte auch ein Tor sein können. Lewandowski ist da nochmal vor Neuer aufgetaucht. Robben war immer wieder dabei. Schmelzer hat den Müller einmal noch so ein bisschen umgerempelt. Der wollte den Elfmeter haben. Spiel lief weiter, war auch kein Foul, bin ich der Meinung. Dann eben diese Chance, wo der Robben den Weidenfeller noch ins Gesicht schießt. Aber Halbzeitstand ist 0-0. Und jetzt, bevor wir in die zweite Hälfte gehen, wer war für euch der wichtigste Mann auf dem Platz?
Platz? Als Dortmund-Fan in der ersten Halbzeit war für mich Weidenfeller der wichtigste Mann auf dem Platz.
Aus Dortmunds Sicht ja, Uli?
Boah, kann ich gar nicht mehr sagen. Schiedsrichter.
wir hören Karl-Heinz Rummenigge dazu.
Ich würde sagen, richtig gekippt ist es erst nach der Halbzeit. Weil und ein Mann, glaube ich, insbesondere hat es gekippt, Javi Martinez. Der war ja damals im Mittelfeld und Javi hat dann eigentlich die gesamte Defensive allein organisiert. Ja, der hat ja im Mittelfeld alles abgeräumt, was abzuräumen war, hat jeden Angriff mit eingeleitet. Javi war für in diesem Spiel, wir haben ja viel Geld für ihn bezahlt, wirklich Gold wert für unser Spiel und das war eigentlich der Schlüsselspieler, neben Manuel Neuer, der natürlich da hinten im Tor sowieso für sich eine Einheit darstellt.
Gut, dass er das auch nochmal gesagt hat.
Ja, genau, wir haben es genau so gesagt.
Ja, ist so. Weil eigentlich hat man gedacht, das ist ein Spiel für Bastian Schweinsteiger. Mhm. Aber ich hatte persönlich das Gefühl, Uli, vielleicht ging es dir ähnlich, der ist im Champions-League-Finale und der weiß, was ein Jahr davor passiert ist im Champions-League-Finale. Da hat er nämlich den Elfmeter an Pfosten gesammelt und dann hat Drogba getroffen und dann war es vorbei. Und die Doppel-6 war super, aber so gern wir Bayern-Fans und was auch immer, Fußballanhänger Deutschlands überhaupt, Schweinsteiger auch mögen, dieses Spiel war ein Martinez-Spiel.
Es gibt diese oder viele Szenen, also er hat natürlich in der Luft alles gewonnen, aber er hat ja auch teilweise Zweikämpfe auf der, also an der Außenbahn geführt als Sechser. Also er ist auch unfassbar weite Wege gelaufen in diesem Spiel. Und was ich an ihm immer interessant fand, er war so ein, ja, wie so ein Eisbär irgendwie, der irgendwie auch keine Mimik hat, aber eigentlich dich auch sofort auffressen könnte. So wirkte auf mich Martinez immer wieder, der irgendwo jetzt nicht sehr elegant, aber zumindest meistens fair in die Zweikämpfe reingegangen ist, aber dann robust und sowas von konsequent.
Er war, finde ich, ein Spieler, der eigentlich, also von dem man gar nicht unbedingt verlangt hat, dass er nach vorn wahnsinnig viel macht im Spielaufbau, weil dafür hatten sie andere Spieler. Da war Schweinsteiger dann wahrscheinlich besser nach vorn. Aber so ein Spieler, der hinten auf der 6 einfach abräumt und aufräumt, wenn es drauf ankommt, in den großen Spielen, wie es, weiß ich nicht, bei Real, als sie die Galaktischen waren und so, da hatten sie trotzdem hinten den Makelele auf der Position, der dann alles weggrätscht. Und diese Rolle hatte Javi Martinez in dieser Saison und deswegen alleine, nur deswegen, wenn sie den nicht gehabt hätten, hätten sie nicht diese 3 Titel geholt, glaube ich.
Bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir. Es war sein Spiel.
Ja.
Rein in die 60. Spielminute. Bis dahin, also so zwischen der 45. und der 60. ist nicht mehr so viel passiert. Gab keine Chancen im Vergleich zur ersten Halbzeit, keine Großchancen. Aber dann.
Ribéry über links, Ribéry in den 16er. Will durchstecken, Robben nicht im Abseits. Spitzer Winkel bringt den Ball noch in den Tor. Tor, Tor. Mario Mandzukic bringt den FC Bayern München in Führung. Klasse durchgesetzt. Da war der Arjen Robben auf der linken Seite aufgetaucht. Und kann sich durchsetzen, sieht an der spitze Winkel von der Torlinie aus, kann er den Ball nur noch nach innen bringen und da ist er da, Mario Mandzukic.
Ich glaube gegen Marcel Schmelzer, oder? Schmelzer steht, glaube ich, in der Mitte so halb.
So, ja, der Ball trudelt eher
zu Mandzukic. Ja, genau, der trudelt so in die Mitte durch, Roman Weidenfeller im Tor, keine Chance, an ihm geht der Ball vorbei und dann steht da Mandzukic am langen Pfosten.
Aus 1-2 Meter, glaube ich, er hat schon schwierigere Tore geschossen, aber er ist selten wichtiger. Richtiger gestanden.
Ja, und dann kommt Schmelzer. Ja, es war, ich weiß gar nicht mehr, von wem kam der Ball über die linke Seite?
Robben.
Ja.
Erst Ribéry auf Robben, der wurstelt sich durch, wie er es halt gerne tut und dann landet der Ball wirklich, es war ein Gewurstel, ja, 1-2 Meter vor dem Tor, aber der ist mehr oder weniger dreimal abgefälscht worden, bis er auch bei Mandzukic landet.
Ja. Ärgerlich, aber hey, rein. Gratulation, sage ich nur.
Ja, danke, aber hey, wenn wir schon dabei sind, in der 60. ist die 67. nicht weit, dann kann ich auch gleich sagen, Gratulation.
Oh, Dante gegen Reus, Elfmeter. Reus will sich links durchsetzen und Dante mit gestreckten Beinen will erklären, rammt Reus um. Die 68. Minute, das Duell Gündoğan gegen Neuer. 2,5, 3 Schritte Anlauf. Gündoğan ins linke Eck aus Sicht des Torwarts. 1:1, der Ausgleich. Keine Chance. Genau.
Da hatte ich echt Angst, weil Gündoğan war weit davon entfernt, der Stammschütze zu sein bei Elfmetern. Dortmund hatte eigentlich keinen richtigen Stammschützen. Lewandowski hat gegen Real im Hinspiel eingemacht. Kevin. Hummels hat im Jahr vorher im Pokalfinale gegen die Bayern beim 5:2 hat er eingemacht. Und zu dem Foul nochmal, das ist die zweite Szene.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war
die beiden alten Gladbacher Kumpels, Dante und Reus. Dante hatte schon gelb und tritt Reus so zwischen die Beine, in Unterleib, Oberschenkel, wie auch immer. Das ist halt eigentlich eine gelbe Karte und dann gibt's gelb-rot und dann ist gut. Ich glaube nicht, dass das Spiel groß verändert hätte, aber es ist halt...
Ja, aber das weißt du nicht.
Also warum gibt's kein Gelb? Also das genau. Hab ich damals nicht...
Aber das hätte das Spiel... sowas von verändern können, ja, weil natürlich. Da sind noch über 20 natürlich. Minuten
dann
zu spielen.
Halt ja.
Die schießen dann ein Tor und dann sind die zu 10 und Dortmund schießt gerade ein Tor, hat dann eh das Momentum auf seiner Seite.
Der italienische Schiedsrichter hat halt wieder mal gesagt, naja, nee, also ich keine Doppelbestrafung, ja, genau, elf Meter genau, lang. Irgendwie gab es es damals noch, ich habe keine Ahnung.
Aber es wäre ja auch keine rote Karte. Ja. Ne? Also es wäre ja keine rote gewesen, ja, sondern aber gelb-rote.
Es gab ja sogar Stimmen, die gesagt haben, da kannst du direkt rot geben, weil du tritt ihm einfach im Strafraum in den Bauch. Also da war ja der Ball schon
ganz. Aber Dante hat das muss ich zur Ehrenrettung sagen, Dante war ja der einzige Brasilianer, der nicht richtig Brasilianisch spielen konnte. Hat sich vertan einfach ein bisschen.
Ja, das war ja auch keine böse Absicht. Vertan, ja. Und Marco Reus hat sich ja auch wieder erholt. Aber gelb ist das halt trotzdem. Ne?
Aber ich finde viel interessanter Ilkay Gündoğan, der damals ja schon gezeigt hat, dass er eigentlich zu höherem Berufen ist, dass er
warum nicht Lewandowski? Ich habe nicht verstanden, warum Lewandowski.
Ich habe mich auch gewundert,
nicht durfte der damals noch nicht. Der
hat im Halbfinale im Hinspiel gegen Real hat er einen Elfmeter reingemacht. Eigentlich, also er war schon eher die Nummer 1, also Lewandowski, also Gündoğan auf keinen Fall.
Weißt du, ob es da, ein Gespräch gab auf dem Platz? Übernimm du,
nein.
Ich fühle mich
nee.
Nicht sicher.
Nein, 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 nein.
Der Ilkay hat den aber dermaßen cool und
ja,
souverän
klar.
verwandelt.
Ich war halt nur, also das ist...
War das auf der Seite, an der Anzeigetafel, wo du warst, gell?
Wo ich gestanden bin,
ja.
genau.
Ja.
Kurze Ausfahrt, Spieler Gündogan irgendwo, also jetzt ist er irgendwie Kapitän bei Man City und so weiter, also hat wirklich eine Riesenkarriere hingelegt, aber auch immer so ein bisschen unterm Radar auch gewesen, oder? Also aufgrund von vielen Verletzungen, Konkurrenz auf
gewissen
Positionen.
Stimmt schon, weil er nicht so spektakulär gespielt hat. Mhm. Ilkay ist ja kein Spieler, der spektakulär spielt.
Und weil er auch in der Nationalmannschaft nicht so oft auf dem Level irgendwie spielt, auf dem er ja bei Man City spielen kann, weil er da auch ein anderes System hat. Ne?
Also bei Man City, in der Nationalmannschaft geht er immer nicht nur unterm Radar durch, da spielt er auch einfach teilweise nicht so gut, muss man auch sagen. Keine Ahnung, warum das genau so passiert, ist aber so.
Ja, ganz komisch. Also schlauer Junge, der wirklich echt bei einem nicht gerade einfachen Trainer, also bei Pep Guardiola, zum Kapitän und zum Führungsspieler wirklich herangewachsen ist.
Ja, aber erinnere dich. Pep Guardiola war ja absoluter Toni Kroos-Fan. Der war echt sauer, dass die Bayern den wegen, glaube ich, da ging es echt um nur eine Million mehr oder weniger.
Der wollte ungefähr so viel verdienen wie der Götze bei den Bayern.
Ja. Also, und deshalb hat das nicht gepasst. Und Toni Kroos ist ja auch ein Spieler, der jetzt auf dem Platz keine Dinge macht mit Flickflack vorwärts, rückwärts und dann noch ein Fallrückzieher-Tor, sondern das sind einfach diese Strategen. Da steht der Pep total drauf.
Wer weiß, wie das weitergegangen wäre, wenn, also das finde ich immer so interessant, wo das, wie die Geschichte weitergelaufen wäre, wenn Pep in Anführungsstrichen seinen Willen bekommen hätte und Kroos verlängert hätte bei den Bayern. Wer weiß, wo es dann hingegangen wäre. Keine Ahnung.
Der Kroos ist ja dafür bis heute berühmt, dass er eigentlich den vorletzten Pass spielt und nicht den allerletzten, sondern der spielt den langen Diagonalball, dass ihn dann einer in die Mitte legen kann, um das Tor zu schießen, aber die werden selten gezählt.
Ich glaube aber, es ist
vorletzten
für Pässe. Alle ganz gut gelaufen ab dem Zeitpunkt dann. Also sowohl für Ilkay Gündogan als auch für Guardiola
und
vor allem für Toni Kroos. Ja. Also ich glaube, beschweren kann sich da keiner. Nee,
der muss anbauen. Der braucht eine eigene Postleitzahl für seine
Vitrine. Für die Vitrine, ja.
Wir gehen so langsam rein in die Schlussphase. Es kommt jetzt eine absolute Riesenchance für die Bayern. Wir beschreiben sie gleich nochmal im Detail.
Die
aber
kann
eigentlich
gerade nicht erinnern.
Ja, hörst dir an, vielleicht weißt du es dann wieder, aber es ist eigentlich nicht vorstellbar gewesen, dass der Ball nicht reingeht.
Schweinsteiger auf Mandzukic gegen Hummels, steckt er durch auf Müller. Müller ist am weiten Müller vorbei, Müller nach innen, das muss es doch sein, nein, das gibt's doch nicht. Subotic klärt auf der Linie, Robben war da und Subotic kann klären, das muss das 2:1 sein. Müller hat den Ball im 16er aufgelegt auf Alaba, der zieht ab und eine super Parade wieder. Dropkick von David Alaba, halb hoch. Lahm mit der Flanke, flach auf Müller, lässt er durch auf Schweinsteiger, Schweini und wieder der Roman Weidenfeller, das ist doch nicht zu fassen.
Das ist doch nicht zu fassen.
Ich habe nur von einer Chance geredet, aber es waren drei. Aber die ich gemeint habe, war die allererste. Also Müller umkurvt den Weidenfeller von der rechten Seite im Strafraum. Relativ spitzer Winkel, aber er kriegt ihn nur leider aus Bayern Sicht nicht mit voller Power aufs Tor. Mhm. Und deswegen kommt Subotic auf der Linie angegrätscht, aber von der anderen Seite läuft Robben sozusagen auf den Ball und auf die Torlinie zu. Und wirklich, so, das ist haarscharf, kann man bei Robben schlecht sagen, gell? Aber haarscharf, bei Subotic kann man es umso mehr sagen. Klärt er vor ihm und dadurch ist es kein Tor. Es war wirklich... Was war das? 10 Zentimeter vor der Linie vielleicht.
Ja, und wir haben vorhin noch über Subotic geredet. Uli meinte ja auch, was das für ein guter Innenverteidiger war. Den hat man ja immer vor allem Messer zwischen den Zähnen und irgendwie gut dagegen gegangen. In dem Moment war das ja schon fast in Anführungsstrichen Kunst, den Ball zu klären und nicht den Robben anzuschießen und so weiter. Also stimmt, jetzt wurde das, ja doch, so langsam kann ich mich dann doch wieder erinnern. Ja, gut. Blieb halt nicht
gut,
dabei.
Gut. Also zwischen der 80. und 90. Minute gab es klare Vorteile wieder für die Bayern. Da waren sie besser. Sie waren immer wieder vors Dortmunder Tor gekommen, was wir gerade gehört haben. Und jetzt hören wir nochmal ganz kurz Kalle Rummenigge dazu. Uli, das wird dir gefallen.
Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich an diese ganzen Spiele, diese Momente unglaublich gut erinnern. 2 Minuten vorher, der Uli Hoeneß saß ja direkt neben mir, rechts von mir. Dann sagt er, wir müssen in die Verlängerung. Wir hatten so, ich sag mal so 82. Minute oder was weiß ich da. Und dann habe ich ihn so angeschaut, erstaunt, und habe gesagt, warum? Wir sind die bessere Mannschaft jetzt. Dortmund ist am Taumeln. Jeder Angriff von uns war jetzt, ja, ich sage jetzt keine Torchance an sich, aber wir hatten Vorteile auf Mann. Und es war mir klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du sie packen kannst.
Ah ja.
Uli Hoeneß wollte die Verlängerung.
Ja, hätte ich genommen.
Ja, wahrscheinlich hat er vor lauter Schreck vergessen, dass Unentschieden steht oder so.
hätte ich in dem Moment genommen. Ja, vielleicht haben die beiden unterschiedliches Gefühl irgendwie, unterschiedliches Bauchgefühl gehabt. Normalerweise vertraue ich ja dem Bauchgefühl von Uli Hoeneß immer mehr als dem von Karl-Heinz Rummenigge. Aber Rummenigge sollte ja recht behalten.
Naja, so grundsätzlich ist schon so, wenn du dann überlegen bist und plötzlich hast du es drauf und dann kriegst du plötzlich irgendeinen scheiß Konter und dann ist alles im Eimer. Also das hat der Uli halt auch erlebt und siehe Finale daheim, verstehst? Kommen einmal vor und schon ist es andersrum. Also könnte sein, dass er gesagt hat, lieber noch 30 Minuten spielen, als jetzt 5-3 Minuten vorm Ende einen kriegen.
Da würde ich auch wirklich gerne mal Mäuschen spielen oder einfach zwischen den beiden sitzen. Ich würde auch eine Runde Bier holen und vielleicht eine Bratwurst mitbringen. Was erzählen die sich da oben? Also auch aus der heutigen Perspektive, Brazzo und Kahn.
Also die reden so viel? Ist das nicht
also
eher so ein Mitmachen?
Karl-Heinz Rummenigge redet in 90 oder 94 Minuten 100. Also nein, der redet ununterbrochen und da geht es auch richtig deftig zu. Und der hat sich mal, wir wollten mal einen Film oder für den FC Bayern mitmachen, ein Mikrofon umhängen lassen, hätte er sogar noch die Kontrolle gehabt, hat er gesagt, nein, das darf keiner hören, was ich während dem Spiel alles sage. Und da ist der Uli eher der Ruhigere gewesen. Also Kalle ist, da bricht's komplett aus ihm heraus. Da ist nichts vom ruhigen, zurückhaltenden Kalle.
Ah, okay. Hätte ich jetzt fast andersrum eingeschätzt.
Ja. Was war dein Gefühl, Uli, als es 85., 86., 87. war und die Bayern eigentlich ein bisschen besser waren, aber natürlich wussten, was ein Jahr zuvor passiert ist?
Also ich war auch irgendwie, ich war nicht so siegessicher, wie der Kalle jetzt das so gesagt hat. Klar, aber du denkst dir als erstes, wenn du da jetzt keinen reinmachst, dann kriegst du gleich einen. Das ist ja immer alte Fußballregel, die auch 100-mal wahrscheinlich gar nicht so stimmt, aber das Gefühl ist einfach so.
Wie war denn dein Gefühlszustand im Stadion? Also du hast ja auch große Spiele schon erlebt, aber in dem Fall würde ich mal behaupten, auch Ausnahmezustand.
Ich war brutal aufgeregt, ganz ehrlich, weil das Finale ein Jahr zuvor war natürlich, ich rede nicht aus journalistischer Sicht, ich rede jetzt aus Fansicht, war das natürlich wirklich ein Drama, was es auch bis heute ist und warum es auch so heißt. Es war einfach wirklich dramatisch. In der Allianz Arena, Uli, so spät, so viel, ja, Pech ist blöd gesagt, die hätten die Elfer ja alle reinmachen können, aber halt so unglücklich zu verlieren. Und das wusste, glaube ich, jeder Fan in der Bayern-Kurve, wenn es in Richtung 88. Minute geht und es steht 1-1, dann kannst du nicht drumherum kommen, als an Chelsea zu denken.
Mhm. Ja, vor allem, Chelsea war blind und haben eins gemacht und Dortmund war gut. Also es war der große Unterschied.
Aber dann kommt die 90. Minute.
Nochmal der Chip von Boateng, Ribéry am 16er, Ribéry, Robben, das muss es sein! Arjen Robben mit dem 2-1! Arjen Robben vielleicht mit dem entscheidenden Tor! Ribéry legt auf und Arjen Robben, da war er einige Male gescheitert. In Durchgang 1 und dann macht er das 2-1 in der vorletzten Spielminute der regulären Spielzeit.
Das Einzige, was bei mir im Kopf war, weil ich habe die Lücke gesehen, ich habe gedacht, wenn er jetzt den Ball da einfach liegen lässt und einfach in meinem Lauf, dann kann ich durch, dann bin ich durch und dann gehe ich zum Torwart. Und genau das hat er gemacht.
Ich bin ja auch noch eigentlich fast neben Arjen gelaufen, ich war die ganze Zeit noch vorbereitet. Vielleicht spiel dann ab. Dann habe ich aber gesehen, dass da Arjen war. dann musste ich mich natürlich da nicht mehr auf einen Torschuss vorbereiten, sondern wenn, dann eher aufs Jubeln.
Das Schlimme an dem war ja noch, dass der Ball so langsam gekullert ist. Also der war so langsam unterwegs und man denkt, bitte geh rein.
Ich glaube, es ist halt sogar noch schöner, weil der Ball, der geht nicht ganz fest, aber der rollt einfach ganz schön, schnell genug, aber ganz langsam über die Linie. Und eigentlich bevor der Ball schon rein war, habe ich schon gewusst und bist du schon eigentlich weggelaufen und hast schon gefeiert. Und ja, das ist ein Gefühl, das kannst du nicht beschreiben, das ist Wahnsinn.
Aleinikov, Arjen Robben, wie er gerne genannt wurde.
Wunderbares Statement von Thomas Müller. Ja. Vielleicht muss ich schießen, aber dann habe ich gesehen, ach, das ist der Arjen, da brauche ich sicher nicht mehr mich vorbereiten.
Aber als gesagt, eben,
dann kann ich jubeln. Ne?
Aber als wir eben den Kommentar aus dem Radio gehört haben, kam sofort Marcel Reif in den Kopf. der dieses Tor damals so kommentiert hat. Also es war wirklich dann auch wirklich Robbens Tor. So hat er es eben auch, wie ich finde, auch in Worten ausgedrückt.
Robben, jetzt macht er sein Tor.
Jetzt macht er sein Tor, ganz genau. Und es war dann auch so final. Also danach passiert einfach nichts mehr.
Ja, große Spieler machen große Tore. Und Arjen, also das war der Ball kullern und was sie alles erzählt haben, das war feinstes Auge. Also der Roman hat sich ja, der ist ein schöner Ochse, der hat sich schön vor ihm aufgebaut und genau an dem Standfuß vorbei und du kommst nicht weg, rollt das Ding da rein. Also das war ein geniales Tor von Arjen Robben in dieser Situation mit dem Druck vorher schon ein paar vergeben. Und wenn man dann so hört und ich wusste, diesmal mache ich es, dann weißt du schon, einfach grandioser Spieler.
Und er hatte ja nicht nur, Mario, so wie Uli es gerade sagt, in dem Spiel schon ein paar Chancen, sondern es war ja auch so ein bisschen dramatisch, weil ja Arjen Robben derjenige war, der ein Jahr vorher ja einen Elfmeter verschossen hat gegen Weidenfeller.
Und zwar nicht im Elfmeterschießen.
Nee.
Achso, nein, Entschuldigung, du meinst Weidenfeller?
Ja, genau, der hat einen Elfmeter gegen Weidenfeller verschossen.
Das auch,
in der Bundesliga.
Aber auch im Champions-League-Finale.
Richtig.
In der Verlängerung, und zwar nicht im Elfmeterschießen, sondern der hätte da auch treffen.
Also er hat zwei Elfer in der Vorsaison verschossen. Und es war schon so ein bisschen, es war ja sowieso, es gab ja Phasen, wo die Bayern-Fans nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen waren, aber spätestens mit diesem Tor, aller spätestens, war er natürlich everybody's darling.
Mr. Wembley, bis heute beim FC Bayern. Es gibt einen Fansong, Uli, du kennst ihn wahrscheinlich besser als jeder andere, weil du ihn ständig hörst. Der Arjen hat's gemacht, singen sie immer noch in der Südkurve.
Ah ja, okay.
Weil es natürlich...
Ja, ist nicht in meiner Spotify-Playlist.
Die 90. Minute in Wembley, Arjen hat's gemacht.
Es ist auf jeden Fall nicht das schönste Tor der Champions-League-Geschichte und trotzdem hat es für mich Ausdruck... dieses gesamten Hin und Hers. Es wirkt ja hinten raus so, beide sind komplett am Arsch und irgendwer muss jetzt hier noch die Entscheidung herbeiführen. Und es hätte ja, wie wir jetzt ja auch bemerkt haben, auf beiden Seiten einfach auch dreimal klingeln können. Und das dann hinten raus, du kannst ja eigentlich eine Scheibe Brot hinterher werfen, also hinter diesen Schuss von ihm, dass der Ball dann so reinkullert und du, ich habe immer
der Toast wäre schneller gekreiselt.
Aber du siehst ja auch diese, also ich glaube, es ist ja Hummels als auch Subotic, du siehst ja diese Grätschen und diese Gesichtsausdrücke, das kann jetzt nicht sein, was Lahm so schön gerade erklärt, der kullert da so rein und wir haben alle nur den Gedanken im Kopf, bitte lande jetzt auch im Tor, und das gleiche denken sich auch die Dortmunder Verteidiger, insofern aus der Perspektive genau das richtige Tor.
Wenn wir jetzt über diese Szene schon sprechen, müssen wir 10 Sekunden vorher anfangen, weil der Pass von Boateng auf Ribéry über 40, 50 Meter, das halbe Feld, auf den Bierdeckel genau kommt. Ribéry nimmt den Ball natürlich auch so runter, dass der keinen Zentimeter verspringt. Und dann setzt er quasi die Antwort von Robben ein, weil er sagt, in dem Moment habe ich gedacht, wenn der Ribéry jetzt den Ball liegen lässt, dann mache ich das Tor. Aber wie der Ribéry den Ball in dem Moment runternimmt, was natürlich auch ungefähr der größte Druck ist in der 90. Minute im Champions-League-Finale, das machen halt auch nicht viele Spieler.
War das der Ribéry, der wegen der roten Karte eigentlich nicht mehr auf...
Ja, das war das Thema. Das war der.
Womöglich war es genau der.
Nein, das ist bitter, muss man natürlich auch sagen. Da brauchst du einfach Spielglück. Fußball ist im großen Teil Glücksspiel. Und die Bayern hatten zum richtigen Zeitpunkt das Spielglück. Und am Ende haben sie es natürlich auch verdient gewonnen. Aber wenn das umgekehrt gewesen wäre, hätte Dortmund verdient gewonnen. Weil Spiel zum Fußball gehört einfach der Faktor Zufall und Glück dazu.
Es gibt von dieser Szene, vor allem von dem Jubellauf von Robben, ganz viele Superzeitlupen. Die kennt wahrscheinlich jeder von uns.
Wahnsinn,
und eine davon ist besonders schön, weil da sieht man ihn von hinten auf die Fans zulaufen, die alle ihm zujubeln. Und was nicht jeder weiß, man sieht Arjen Robbens Papa, der genau da steht, wo der Robben drauf zuläuft. Und es sieht aus, als würden einfach alle Bayern-Fans sich freuen. Und man sieht da einen grauhaarigen Mann. Und wenn man weiß, dass es Robbens Papa ist, dann ist die Situation natürlich noch viel schöner, weil er ja auch weiß, was sein Sohn im Jahr davor mitgemacht hat. Und dann läuft er auf den zu, alle drehen durch und der Papa in Zeitlupe freut sich für seinen Sohn.
Ja, war Papa und auch sein Manager und der war ja ganz eng dran. Der war jetzt nicht irgendwie aus Rotterdam dahin geflogen oder aus Amsterdam, sondern der war ja immer mit dabei und unglaublich.
Kennst du Robben oder beziehungsweise Arjen plus Familie?
Holländer sind doch immer so total nette Leute und das ist dann auch wirklich zu sehen. Und Arjen war ein herausragender, auch als Typ, also den konntest du anfragen, ob er ein Interview macht oder am Auto oder so, hat sich immer Zeit genommen, hat nicht alles gemacht, so wie er gerade wollte, aber der hatte einfach, der war ganz... sehr, sehr empathisch grundsätzlich, wie Franck auch im Übrigen. Franck Ribéry hat null Stahlallüren gehabt, ja. Also die waren beide sehr empathisch, haben, das muss man dazu sagen, immer Grüß Gott und auf Wiedersehen gesagt, was bei Fußballern im Umgang mit Sportreportern nicht oft der Fall ist, ja. Also meistens den Kopfhörer auf oder das Handy am Ohr, will da gar nichts sagen, aber das war immer angenehm und Arjen war einfach ein feiner Kerl und ja, diese Alleinikow-Nummer, klar, aber er war Stürmer und am Ende hat er genau das gemacht, was wichtig war, nämlich das wichtigste Tor.
Also ich finde auch, Robben hat für mich so das Gesamtbild, so der nahbarste Superstar oder Weltstar und vor allem auch der vorbildlichste Profi. Also so oft, wie der verletzt war und sich wieder zurückgekämpft hat, ohne Eskapaden. Klar, Robben hat auch mal den Mund aufgemacht, wenn er nicht gespielt hat. Also den konntest du auch nicht länger als 2 Spiele auf die Bank setzen. Aber ich glaube, man müsste mal mit den ganzen Physios von der Säbener Straße sprechen, was der Typ einfach für Einheiten hingelegt hat, während andere irgendwie Fußballspiele spielen durften.
Robben war wahnsinnig häufig verletzt, bevor er zu den Bayern kam. Da hieß es ja schon, der hat Glasknochen und ständig hat er einen Muskelfaserriss noch dazu und sonstige schlimme Dinge. Aber als er bei den Bayern war, ist es zumindest ein bisschen besser geworden.
Ja. Es ist viel besser geworden, weil Dr. Müller-Wohlfahrt mit ihm neu laufen gelernt hat. Weil dieser Watschel-Sprintstil ging vom Rücken auf Muskulatur und deshalb hat der Doc gesagt, da musst du ändern. Und wenn jemand neu seinen Laufstil ändert, das ist ja, da gehört so viel Disziplin dazu und alles. Und Arjen hat das gehabt und jetzt ist er doch gerade noch vor einem halben Jahr ist er Marathon gelaufen unter 3 Stunden. Ja, also der Wahnsinn. Also Zeit, das ist einfach, das ist Arjen Robben. Und dazu noch ein netter Kerl.
Musterprofi.
Also,
Musterprofi, ohne langweilig zu sein. Das ist ja Musterprofi ist ja ganz oft so glatt und so keine Ecken und Kanten. Aber die hatte er eben doch, ich habe es ja vor ein paar Minuten gesagt, dass dieses Verhältnis zwischen den Bayern-Fans und Robben nicht immer perfekt war. Gerade in der Anfangszeit gab es ja auch mal Pfiffe und so. Aber er hat immer mit Leistung überzeugt. Und was ich ja so interessant fand, ich als Dortmund-Fan mochte ihn irgendwie nie so recht. Nicht nur wegen dieses Tores, sondern vorher gab es ja auch so ein bisschen mal Vorwürfe, er würde irgendwie Schwalbenkönig und dies und das. Aber sowohl von Uli, aber auch von Tom Hoffmann zum Beispiel, Uli, deinem Reporterkollegen von Sky, habe ich immer nur gehört, dass das einer der korrektesten Bayern-Spieler ist, dass der sich Zeit nimmt, dass der Wert darauf legt, dass man ihn ernst nimmt und dann nimmt er einen selber auch ernst. Und das hat mir dann als Fußballfan in Anführungsstrichen so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, da ist jemand zum Glück so ganz, ganz anders als die Projektionsfläche, die man als gegnerischer Fan immer so von ihm hat.
Und sehr gute Interviews gegeben, muss man sagen, den konntest du. Der hat immer fundiert geantwortet, keine Plattitüden, das nächste Spiel ist das Schwerste und wie es alles geht. Nee, mit Arjen ein Interview zu führen, war immer ein Gewinn für die Fans, für die Zuschauer.
Ja.
Jetzt haben wir über das Tor gesprochen, es war in der 90. Minute, aber ein paar Sekunden waren trotzdem noch zu spielen. Allerdings hatte Dortmund keine Antwort mehr.
Und jetzt ist das Spiel vorbei. Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger 2013 und Sie können sich vorstellen, was da los ist. Arjen Robben allein kniet er am Boden und jetzt läuft er zu den anderen hin und alle auf ihn zu und feiern. Der FC Bayern München hat die Champions League gewonnen.
Und genau wie Uli gesagt hat, es war absolut verdient. Lustigerweise, wenn es andersrum ausgegangen wäre, hätten auch die meisten Leute gesagt, es war absolut verdient.
Es gibt selten Spiele, selten wo man so hinterher Spiel. Sagt, dass es verdient, egal wer auch immer.
Ja, das ist verrückt, einfach weil es so gut war. Wie war denn das, Uli? Du hast ja dann auch im Rahmen dieses Finals nach dem Spiel auch, sicherlich haben dann da auch die Sky England oder Sky Italia oder welche Kollegen auch immer, haben dann ja vielleicht schon mal gesagt, boah, das ist ein starkes Spiel. Wie war denn so das Bild der deutschen Mannschaften? Weil es war ja schon nicht so, also es war das erste Mal, bis heute einzige Mal, dass 2 deutsche Mannschaften im Finale standen. Hat das die anderen Reporter irgendwie beeindruckt, wie dieses Spiel lief?
Hat sie schwer beeindruckt, denn die Bundesliga hatte nicht den besten Ruf und viele haben gedacht, okay, Bayern kommt ja immer wieder mal da ins Endspiel, aber jetzt Dortmund auch noch dazu. Normalerweise waren die Engländer gewohnt, englische Endspiele zu haben, weil die Premier League die beste Liga der Welt ist und dann machen 2 deutsche Mannschaften, zünden so ein gewaltiges Feuerwerk. Also das war schon beeindruckend. Und auch für die Kollegen.
Wir haben ganz am Anfang kurz über 2012 gesprochen. Wir müssen nochmal schnell drauf eingehen, weil es wirklich wichtig ist. Und irgendwie hängt ja alles mit allem zusammen in dieser Zeit des FC Bayern. Denn auch wenn man an diesem 12. Mai 2012 niemals gedacht hätte, dass dieses Spiel, das so furchtbar lief für die Bayern, am 25. Mai 2013 mal helfen könnte, war es wirklich so.
Das Gute, muss man daran sagen, fast ist, dass wir ein Jahr vorher erlebt haben, wie es ist, kurz vor Schluss ein Gegentor noch zu bekommen. Das heißt, wir waren sofort eigentlich, wir haben gefeiert und gejubelt, aber in dem Zurücktraben schon wieder in der eigenen Hälfte war jeder schon wieder so fokussiert und hat sich gedacht, diesmal kassieren wir aber kein Tor mehr am Ende.
Also das war natürlich jetzt ein bisschen dick aufgetragen, was ich gesagt habe, dass das ein Jahr später plötzlich hilft. Aber sie wussten halt wirklich, wie es ist, wenn man kurz vorher noch ein Gegentor kassiert. Und womöglich hilft das in so einer Situation, wenn man sich selber dann einredet. Diesmal aber nicht, weil das haben wir letztes Jahr mitgemacht, das Theater. Das machen wir nicht nochmal.
Uli, wie würdest du die beiden Champions-League-Mannschaften der Bayern vergleichen? Also die Gewinnermannschaften 2001, um jetzt mal die jüngere Vergangenheit zu nehmen, und jetzt 2013. Vor allem, was jetzt auch die Kapitäne angeht. Also Philipp Lahm, ja, ein anderer Typ als Oliver Kahn am Ende,
Stefan Effenberg.
Natürlich war das komplett anders und die Mannschaft von 2013 war viel besser. Also die hat richtig tollen Fußball gespielt. Das Finale 2001, das war okay, die Bayern waren gut, aber der Gegner Valencia war jetzt auch nicht toll. Das war irgendwie ein komisches Spiel als Fußballspiel, dass es überhaupt so lang gegangen ist. Auch damals haben die Bayern verdient gewonnen, aber die Mannschaft von 2013 war eine Klasse besser.
Jetzt muss man ja sagen, Effenberg war damals Kapitän. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die 2-1 ganz gut gefeiert haben. Wie war denn das 2013? Weil wenn ich jetzt Philipp Lahm so höre und mir vorstelle, der wirkt ja dann manchmal etwas zurückhaltend und etwas bieder. Es gab allerdings mit Mandzukic und vielleicht auch Ribéry schon ein, zwei Partymäuse. Wie war denn die Feier?
Also es gab zwei Feiern, genauer gesagt. Eine Feier war am Hyde Park im Hotel, da war die große Feier angesagt und da kamen sie dann irgendwie, Leute haben alle gewartet, wir waren da gestanden, kamen sie mit Musikkapelle und dem Pott, kamen sie irgendwie so als Polonaise reinmarschiert, war die Hölle los. Hermann Gerland hat eine Laudatio auf Uli Hoeneß gehalten, die aber irgendwie so halb unterging. Clemens Tönnies hat gesungen, der war ja Bayern. Als alter Bayern-Freund da immer mit dabei und es war die Hölle, die Mannschaft war schon ordentlich, hat schon ordentlich einen im Tee gehabt, natürlich leicht. Und die haben da also richtig die große Show auf der Bühne abgezogen. Und viel interessanter war es dann noch, es war dann irgendwie 4 oder 5 Uhr früh, da haben wir gesagt, so jetzt gehen wir nochmal ins Bayern-Hotel. Kollege Torben Hoffmann und ich sind dann dahin, habe ich gesagt, du, ich komme da schon rein, das kriegen wir schon, dann Torben hinter mir her, da war auch so halbe Auflösungserscheinungen und dann kommen wir in so einen Saal rein, da gibt es eine Polonaise auf den Knien der Bayern-Spieler und vorneweg Philipp Lahm, die haben sich dann so an den Fuß, am Sprunggelenk gefasst und sind da durchmarschiert, also das war dann schon recht fortgeschritten und Basti Schweinsteiger stand irgendwo im Eck, sah Torben Hoffmann, hat ein bisschen das Gesicht verzogen, weil Löwen wollte er dort keiner haben, also es war losgelöst, ja. Aber echt gute Stimmung, wir wurden dann auch nicht gleich sofort rausgeschmissen, es war einfach die große Freude und sagen wir mal so, die alten Haudegen durften dann da auch noch mit dabei sein und dann am nächsten Tag war es sehr, sehr kurz, denn es ging ganz früh nach München. Wir wollten ja auch noch den Empfang dann der Bayern in München richtig zelebrieren und mussten auch arbeiten.
Und der Schweinsteiger, weil du ihn gerade ansprichst, ist natürlich auch ein Riesenstein vom Herzen gefallen, aufgrund des Finals im Jahr davor, wo er sich natürlich bis heute wahrscheinlich Vorwürfe macht, dass er diesen Elfmeter nicht verwandelt, aber ein bisschen weniger Vorwürfe vielleicht, weil er im Jahr später dann die Champions League gewonnen hat. Auch wenn es nicht unbedingt sein Spiel war, aber Javi Martinez hat ihm da ganz schön aus der Patsche geholfen teilweise in dieser Partie. Nochmal ganz kurz zurück, ein paar Stunden vor die große Party war, warst du bei der Pressekonferenz? Kannst du dich erinnern?
Bei der Pressekonferenz war ich nicht. Nein, da war ich nicht. Ich musste irgendwo.
Du hast wahrscheinlich Interviews gemacht.
Musste ja. Irgendwo Interviews machen, ja. Oder weiß der Geier.
Da hat sich Erstaunliches zugetragen bei dieser Pressekonferenz. Es war so, dass ja schon klar war, dass Heinkes aufhört, weil Guardiola verpflichtet wurde im Januar. Also das gesamte halbe Jahr war eigentlich ein Schaulaufen von Jupp. Großes Erbe natürlich, das er da hinterließ. Und gleichzeitig ist er auch gefragt worden, wie er denn seinem Nachfolger jetzt so eine Mannschaft übergibt, die ja perfekt eingespielt ist und dann auch noch mit ein paar Offensivspielern verstärkt werden soll.
Auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar, Berti Vogt.
So ähnlich war es, weil Heinkes da gesagt hat, man weiß ja, dass Mario Götze verpflichtet worden ist und dann hat jeder gedacht, hier endet die Antwort, aber es kam ein Nachsatz und Lewandowski wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Da saß ich als Dortmund-Fan in der Redaktion und nicht schon, dass diese 90 Minuten vorher mich wirklich zerstört haben, zuckte ich kurz hoch, so die letzten Lebensgeister kamen nochmal hin und ich dachte, wie, das jetzt auch noch? Also weil ich glaube, Jupp Heynckes war der Erste, der dieses halboffene Geheimnis so richtig ausgesprochen hat.
Es war eigentlich mehr als ein Gerücht, dass die Bayern den Lewandowski haben wollen. Es war ja auch nicht verkehrt, das ist ja dann auch wirklich passiert. Aber dass Jupp Heynckes nach dem Champions-League-Finale dem Gegner nochmal eins mitgibt, ist eigentlich nicht so gentlemanlike, wie man ihn kennt.
Ja.
Uli, kannst du dir vorstellen, warum er das getan hat? Oder ist es, nein, gar nicht. Aber ist es ihm rausgerutscht oder war das Absicht? Kannst du dir das vorstellen?
Jupp kennt kein Arg, also das ist ihm rausgerutscht irgendwie in diesem Sinne und der Gag dran war ja, Pep Guardiola war ja gar nicht so großer Fan von Robert Lewandowski, also der musste da mal links außen spielen, bei ihm kann ich mich noch erinnern.
Er wollte auch Mario Götze nicht haben, weil er gesagt hat, Neymar wäre gut für Bayern.
Ja. Richtig, genau. Ja, außerdem, Pep will nur Mittelfeldspieler und wollte Mittelfeldspieler. Ich glaube, wenn er könnte, auch im Tor ein.
Naja, gut, man sagt immer, der Neuer könnte auch im Feld spielen. Vielleicht gibt es einen Feldspieler, der auch dann im Tor spielt, ein Mittelfeldspieler. Aber jedenfalls, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, das kam natürlich beim BVB gar nicht gut an, dass der Heynckes nach der Niederlage des BVB dann auch noch verkündet hat, dass da noch ein Spieler vielleicht wechselt. Wir hören jetzt einmal kurz Jürgen Klopp am Flughafen nach der Rückreise, also Ankunft in Dortmund, und Aki Watzke, die beiden am Stück.
Erste Frage, Frage am Flughafen muss lauten, wie war der Flug?
Mit dem Flug war alles in Ordnung. Die Landung ist zwar schlecht, weil ihr hier alle steht. Ich weiß nicht warum. Warum übertragt ihr nicht irgendwie was aus München, wo die Leute Spaß dran haben?
Wie sehr hat Sie das geärgert, dass Jupp Heynckes das mit Lewandowski öffentlich gemacht hat?
Ich fand es unmöglich. Aber muss er selber wissen. Vielleicht war er auch ein bisschen Glückshormon geschwängert.
Ja, ich würde jetzt auch Jupp Heynckes jetzt nicht vorwerfen. Ich war in dem Moment super sauer, aber auf der anderen Seite wusste man schon sowas Ähnliches, denn rund um das Halbfinale Dortmund gegen Real wurde mal Mourinho, der damalige Realtrainer, gefragt, ob denn dieser Lewandowski nicht einer für Real wäre. Und dann meinte er, ja, wäre er, aber wir wissen ja alle ganz genau, dass da ein ganz anderer Name draufsteht. Mhm. Also es war schon so in Trainerkreisen, in Beraterkreisen klar, der Typ geht spätestens nächstes Jahr ablösefrei zu den Bayern.
Ja, die Bayern haben viele Dinge dann schon im Vorfeld geregelt. Ich erkenne den gleichen Satz von Sir Alex Ferguson in Schalke in der Champions League an Manuel Neuer gescheitert. Hm. Und Manu hätte einen guten Torwart gebraucht. Dann haben sie den Alex gefragt, ihr müsst ihn doch verpflichten. Hat er gesagt, hätten wir gerne gemacht, aber der ist schon beim Verein.
Ja. Aber als Jupp Heynckes doch nicht Glückshormon geschwängert war, wie Aki Watzke eben so schön sagte, im Spiel. Also wir haben jetzt Heynckes ganz am Anfang erwähnt, die fragenden Blicke von Lahm, von Schweinsteiger, auch Heynckes, der nicht so wirklich sofort reagieren konnte. Welchen Anteil hat er am Ende an diesem Finalerfolg?
Er hat einen ganz großen Anteil, denn vielleicht mag Jürgen Klopp der gewieftere Taktiker gewesen sein. Was viel wichtiger ist, und das sehen wir ja täglich im Fußball, die Jungs, die Truppe so bei Laune zu halten und ihnen mitzugeben Selbstvertrauen. Und ein Coach, der hinter ihnen steht, der sie nicht kritisieren wird, was er mit Javi Martinez gemacht hat über das ganze Jahr, das ist nicht aufzuwiegen mit irgendwas. Und Jupp Heynckes hat alle zusammengehalten, gerade nach diesem Finale daheim, wo ja alles drohte auseinanderzubrechen. Und drum ist das auch natürlich Jupp Heynckes großer Erfolg. Und ich glaube, keiner beim FC Bayern hat ihm das nicht vergönnt, weil er ja auch diese Entwicklung mitgemacht hat. Man muss auch mal sehen, Jupp Heynckes ist ein guter Trainer immer gewesen, aber die Entwicklung in seiner Trainerlaufbahn, er war ja sehr verbissen und wollte nicht links und nicht rechts schauen. Und bei Bayern war er plötzlich der Große, ja, der alle in den Arm genommen hat.
Der
und
Moderator ihnen noch, auch,
der Moderator, ne? Ja. Er war der Chefmoderator und hat dieser Truppe genau das gegeben, was sie gebraucht hat. Arjen Robben, Franck Ribéry, dann auch letztlich Javi Martinez, die brauchen keine fünf Laufwege und Dreiecke spielen. Die spielen das schon das ganze Leben.
Ja, schön zusammengefasst, das stimmt. So dieser Kit, den du brauchst, um das alles zusammenzufassen, da war ja Ottmar Hitzfeld ähnlich. Aber bei Heynckes hat man es ja noch mehr betont immer wieder, dass er der Moderator ist in dieser Truppe von Hochbegabten quasi.
Zwischen 2013 und 2023, diesem Jahr, liegen 10 Jahre. Heißt, wenn man zurückblickt von 2013 in die andere Richtung, war es 2003. Und wenn ich mir das anschaue, von 2013 ausgehend, die Diskrepanz zwischen der Mannschaft von Bayern 2003 und 2013, die ist ja riesig. Also wenn man denkt, wer 2003 noch bei den Bayern war und wie weit die davon entfernt waren, vielleicht ein Triple
liegt
zu
aber auch daran,
so.
Dass der Fußball sich klar, in den vergangenen 10 Jahren auch genau, verändert hat. Ne?
Ja, genau. Ja. Deswegen die 10 Jahre Abstand, genau. Weil jetzt kannst du ja von 13 bis 23 gehen. Da hat sich der Fußball auch verändert, weil es auch 10 Jahre sind. Aber ich sage, die Mannschaft von jetzt ist der 2013er viel ähnlicher als 2013 zu 2003. Weil jetzt sind die Bayern einfach 10 Jahre in Folge Meister geworden. Und deswegen ist das einfach...
Genau, stimmt.
Weil alles, was damals begonnen hat, viele sagen, das hat mit Louis van Gaal begonnen, weil du gerade die Dreiecke angesprochen hast, die der gerne immer haben wollte. Ist, also...
Reino, keine hoppelte Bar.
Ja, du musst halt überlegen, zwischen 2003 und 2013 gab es 2004 Werder-Meister, 2007 Stuttgart-Meister, 2009 Wolfsburg, 2011 und 12 Dortmund. Da war die Bundesliga auch noch eine andere, das meinte ich halt. Die Bundesliga, das Geld hat sich nochmal verändert. Bayern hat mehr Geld durch die dauerhafte Champions-League-Teilnahme gewonnen. Aber ja, es ist schon krass, das stimmt schon. Also was sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, ist schon...
Vor allem...
Olli, das Lexikon, wie du die jetzt runtergebetet hast, wer da alles
es
Meister
war. Das
ist ein
Podcast über Fußballgeschichte. Ich kann dir nur
nicht
empfehlen.
Meiner. Nicht keine meiner. Jahreszahl. Keine Jahreszahlen.
Okay.
Olli, hast du das Gefühl, um nochmal auf die Aktualität ein bisschen einzugehen, dass das, was in letzter Zeit immer wieder ein bisschen bei den Bayern in Frage gestellt wird, dieses Mir-ist-an-mir-Gefühl und überhaupt diese Selbstverständlichkeit, dass die fehlt im Vergleich zu der Mannschaft, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, 2013 oder überhaupt nicht, ich will gar nicht auf die Mannschaft eingehen. Gehen wir meinetwegen auf die Vorstandsebene ein, weil wir jetzt viel Rummenigge gehört haben und viel Hoeneß. Ist das noch das Gleiche oder hat sich's wirklich verändert und der Verein ist weniger familiär, als er damals war?
Es hat sich komplett verändert. Es hat sich komplett verändert und drum wird Uli Hoeneß auch sicher irgendwas selbst wieder verändern wollen, was die Bayern aber diesmal nicht machen dürfen. Sie dürfen keine Nachfolger für Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge suchen. Die gibt's nicht. Da kommst du nicht hin. Du musst den Verein neu denken und die wichtigen Kriterien, die du selbst definierst, wie dein Verein sich definiert, der muss sich wiederfinden in den handelnden Personen. Aber nochmal eine Besetzung mit Stallgeruch, boah, das wird schwer werden, weil den Stall, den Uli Hoeneß da geschaffen hat, der ist einmalig und den musst du neu erfinden.
Philipp Lahm?
Ich glaube nicht, dass Philipp das machen will.
Er wollte mal.
Er wollte mal Sportdirektor werden, aber da wusste er schon, dass man zwischen Rummenigge und Uli Hoeneß zerrieben wird, wenn man nicht die nötigen Kompetenzen hat. Und die Kompetenz wollten sie ihm beide damals nicht geben. Nee. Also ich glaube Philipp Lahm nicht. Das wäre wieder so eine Lösung. Und diese Lösung wird nicht funktionieren. Es muss auf drei Säulen muss es basieren.
Kannst du dir vorstellen, dass beim FC Bayern in der Führungsposition als Vorstandsvorsitzender oder Sportdirektor meinetwegen ein externer sitzt,
kann
der,
ich mir gut vorstellen.
Der akzeptiert wird. Weil es geht immer um das Familiäre. Man sagt jetzt gerade, das Familiäre fehlt dem Verein. Obwohl da zwei Spieler, also Ex-Spieler, mit Brazzo und mit Kahn sitzen, die ja eigentlich den Stallgeruch haben. Heißt, wenn man die austauschen sollte und man holt einen, egal, nennen wir mal immer wieder Oliver Minzlaff und so, der wird jetzt davon Red Bull nicht weggehen. Aber trotzdem, einfach einen externen. Kann der in dem Verein das bewirken, was er sollte?
Ja, er kann es bewirken, er muss es bewirken, weil Hassan hat diesen Stallgeruch und er hat auch noch, er ist der Einzige von der Führungsriege, der dieses Mir-san-mir auch verkörpert. Ja?
Also Kahn nicht.
In seiner Art. Und Kahn ist es absolut nicht. Also ich muss zur Ehrenrettung von Olli Kahn sagen, der war nie anders. Ja, also das war Uli Hoeneß, der gedacht hat, wenn der wird wachsen an der Aufgabe, wenn er das macht. Aber die Süddeutsche Zeitung hat einen wunderbaren Satz dazu geschrieben und dieser Satz sagte, Uli Hoeneß glaubt, wenn er es will, geht die Sonne auch im Westen auf. Ja, und er hat halt gedacht, den Olli Kahn kriegt da hin. Nein, einen Olli Kahn kriegst du nicht hin.
Ich glaube auch, dass die Bayern da grundsätzlich, was den Verein, aber auch das gesamte Umfeld betrifft, da einfach auch sehr verwöhnt sind. Also Uli Hoeneß ist ja auch nie wirklich weg gewesen. Er hatte selbst eine Haftstrafe, die er abgesessen hat. Und trotzdem war Uli Hoeneß immer präsent. Und dass man jetzt einfach merkt, es gibt einen anderen Charakter, ein anderes eine andere Atmosphäre unter Bratzo und Kahn an der Siebener Straße. Das ist für mich persönlich gerade sehr spannend, weil irgendwo auch so ein globaler Verein, der aber auch immer noch so ein bisschen der Dorfverein sein möchte, hier auch gerade merkt, wir fallen gerade so ein bisschen aus der Zeit auch heraus. Wir können gar nicht mehr allen Ansprüchen gerecht werden. Und ich glaube, in Zukunft wäre es vielleicht auch ratsam, wenn man jetzt Externe einstellt, dass man auch sagt, okay, wir gehen jetzt auch mal weg von der Vorstandsebene. Wir zeigen nicht immer die Tribüne, sondern wir sind dann mehr an den Leuten, die wirklich am Platz sind. Also aktuell, widersprich mir bitte Olli, finde ich Borussia Dortmund sehr angenehm, weil ich höre weniger Watzke und habe, ja wirklich, und ich habe mehr Sebastian Kehl so als Sportdirektor, als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft. Und vielleicht ist das für die Bayern, also persönliche Meinung, eher ein Modell der Zukunft.
Wie viel mischt Hoeneß noch mit im Hintergrund?
Er mischt noch sehr mit, aber er mischt auch deshalb mit, weil er sieht, dass nicht so läuft, wie es geht. Er würde es liebend gerne weiterlaufen lassen, trotzdem mit allem Respekt, dass er eingebunden wird und würde sich auch überzeugen lassen. Aber wenn er sieht, dass, wie es im Moment ist, dass sein Lebenswerk in Gefahr ist, einfach, dann mischt er voll mit.
Rummenigge dagegen nicht so, oder?
Karl-Heinz Rummenigge nicht so, weil natürlich da der alte Zwist zwischen Rummenigge und Hoeneß, den es ja immer gab, den die aber wunderbar kaschiert haben, weil sie sich zwar gestritten haben wie die Kesselflicker, aber dann zusammen immer öffentlich gut aufgetreten sind. Da hat es hinter den Kulissen oft gekracht. Mhm. Nein, der FC Bayern ist Uli Hoeneß und aus. Ja.
So, zum Schluss noch. Eine Woche später war natürlich das Pokalfinale gegen Stuttgart. 3-2 ging es aus für die Bayern. Und damit war das Triple perfekt. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Das war das erste Triple der Vereinsgeschichte. Das gibt es ja wirklich selten. Die Bayern hätten es, ich glaube, 2010 schaffen können. Aber da haben sie das Finale gegen Inter verloren.
Stimmt,
genau,
da wird
Inter dann
geschafft.
Da haben sie das Double gewonnen. Ja. Genau, richtig. Und 2012 gab es das Triple des Zweitplatzierten in allen Wettbewerben. Und von daher müssen wir das noch kurz dazu sagen. 2013, erstes Triple der Vereinsgeschichte, aber nicht das letzte.
Richtig. Uli, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du hast mit uns hier im vergangenen Jahr gesessen, als wir über das Finale der Rom geredet haben. Das war für dich und auch für Mario, vor allem für Mario, keine ganz so einfache Zeit, damals das Finale der Rom. Aber, und das ist ja immer das Schöne, ne, Geschichte versteht man vor allem im Nachhinein immer noch besser. Man hat ja auch daraus gelernt. Man wusste, okay, wir schießen jetzt hier das Tor in der 90. Müssen aber aufpassen. Und am Ende geht es dann doch wieder gut aus. Vor allem für Arjen Robben und Bastian Schweinsteiger war es auch so ein bisschen so eine Rehabilitierung. So habe ich es jedenfalls empfunden. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn man dann von Leuten, A, die im Stadion waren, B, so Uli wie du, schon länger dabei sind, dann nochmal so ein paar interner beziehungsweise Hintergründe mitbekommt. Hans, hast du irgendwas heute mitgenommen, was du vorher noch nicht wusstest?
Ja, immer sehr viel, wenn Uli da ist.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir so kleinteilig durch das Spiel geflogen sind, mhm, fand ich sehr, sehr cool. Auch um nochmal zu sehen, wie knapp es am Ende war und wer vor allem auch in diesem Finale große Chancen hatte oder eben auch das Finale geprägt hat, siehe Martinez. Insofern war das heute sehr spannend, dieses 2013 Wembley-Finale nochmal im Kopf zu haben.
10 Jahre ist es her, brutal.
Ja, ist krass, ist wirklich krass.
Ja, ist ehrlich so, weil mir kommt es nicht so lange vor, aber egal, wir haben darüber gesprochen. 2003 bis 13 ist ewig, ja. 13 bis jetzt denke ich mir, ja, Mai ist die gleiche Truppe. Aber
und einen neuen englischen König haben wir seitdem.
Stimmt. Ja. Nächste Woche springen wir nicht 10 Jahre zurück, so wie heute. Nächste Woche springen wir 40 Jahre zurück. Denn, Uli, nächste Woche sprechen wir über den Europapokalsieg der Hamburger. Damals in Athen gegen Juventus Turin mit Felix Magath.
Jetzt bist du noch eine Magath. Geschichte
als goldenen Torschützen. Hast du noch irgendeine Geschichte, die du mit Felix Magath
verbindest? Da grinst er schon, der Uli.
Kurz bevor wir uns verabschieden.
Felix Magath gibt es viele, viele Geschichten, aber die beste finde ich immer, dass er mal Poldi zu sich ins Trainerbüro bestellt hat, als er bei Bayern Trainer war. Dann hat der Poldi dann erzählt, dann bin ich hin und dann hat er nur in seinem Tee rumgerührt. Und dann habe ich gesagt, Trainer, was it? Und dann hat der mal Felix weitergerührt. Dann hat Poldi gesagt, gut, dann gehe ich wieder. Und dann ist wieder gegangen.
Ja, sehr schön. Dieser Mann, der das mit dem Tee gemacht hat, der hat vor 40 Jahren Juventus Turin um den, ich will nicht sagen verdienten, aber um den erwarteten Europapokalsieg gebracht, indem er den HSV zum Europapokaltitel geschossen hat. Darüber reden wir nächste Woche, Hans. Du bereitest die Folge vor.
großer Spieler und großer Trainer. Bei aller Kritik für Felix muss man sagen, und er hat so einen guten Humor. Der Wahnsinn.
Als wenn ich jetzt hier Uli Köhler widersprechen würde. Er kennt Felix Magath deutlich besser als ich. Von daher, Uli, vielen, vielen Dank.
Danke, Uli. Schön war's.
Mario, vielen Dank.
Mir hat's auch Spaß gemacht. Danke.
Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, dann, wenn wir über 1983 und den Europapokalsieg des HSV sprechen. Bis kommende Woche.
So machen wir.
Tschüss.
Servus.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.